Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zur weiteren Geek Talk-Aufnahme. Heute Abend ist es die 4613 und wir haben einen prominenten Gast mit drin. Darf sich gleich selber vorstellen.
Gerd, bitte.
Ach so, wir machen das jetzt relativ einfach. Ich werfe jetzt mal 5 D-Mark in das Sparschwein. Hat das Ganze was mit Raiden zu tun?
Da ist korrekt.
Ach so, ich bin... Servus.
Guten Abend, Raiden. Servus, Leute. Die fleißigen Hörer werden dich kennen. Du warst ja schon das eine oder andere Mal hier. Für die anderen vielleicht ganz kurz vorgestellt.
Ja, der Raiden vom Raiding.de-Podcast. Hab momentan Urlaub, sprich ich habe Zeit und darum habe ich mal an, schaue ich halt mal wieder ein Ei beim Geek Talk.
Das freut uns. Und dann die zweite Person, die vorher schon ganz kurz angesprochen hat mit dem 5-Mark-Stück.
Ja, das ist der Petlife, der Gerhard Schröder. Ich bin heute wieder auch mal in der Runde. Tobi ist heute aber nicht dabei.
Genau, ist wieder verhindert und sollte es in der nächsten Woche schaffen. Also fleißig reinhören, dann bekommt ihr auch bald den Tobi wieder.
Genau, so. Damit werfen wir nochmal den letzten Namen rein. Der Martin ist auch dabei.
Ja, guten Abend.
So, los geht's mit dem Nachtrag zur letzten Sendung. Martin, du hast da noch was.
Genau, es ist ein Kommentar vom John, der @www.ler auf Twitter. Er meinte, dass ich ja mit Windows 8 relativ versiert sei oder zumindest sehr zugetan sei dem Ganzen. Und er hat eine Frage hinterlegt, wie das sich verhält mit iTunes und iPhone und iPad. Gute Frage. Raiden, du bist noch auf Windows 7?
Ich war noch auf Windows 7, habe allerdings meinen super High-End-Gamer-Rechner abgebaut zu Hause und habe ihm meinen Neffen zum Geburtstag geschenkt, der ganz große feuchte Augen bekommen hat und ich seitdem der Lieblingsonkel bin.
Das kann ich mir noch vorstellen. Das habe ich mir auch gedacht, als ich bei dir am Wochenende reingehört habe, von wegen dem Geschenk.
Ja, wie gesagt, ich zwinge mich ja jetzt hier den Mac oder alles auf den Mac zu machen und ja, bis jetzt läuft ganz gut.
Er hat, muss jetzt diese Podcast-Aufnahme zur Sicherheit als Backup tatsächlich auch mit QuickTime nochmal, lässt er die mitlaufen. Er wusste erst gar nicht, wo er die Funktion findet, ja. Das ist noch ein echter Mac-Noob, ja. Richtig noch Umsteiger-Frischling.
Ich bin noch unverbraucht.
Ein Switcher. Ja, nee, zu dieser Frage, John, ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Ich habe ja beide meine Windows-Geräte, die ich habe, oder die Tablets zumindest, die sind auf dem RT. Da geht es zumindest schon mal nicht, dass man iTunes installieren kann. Ich müsste es mal auf meinem Ultrabook probieren. Da ist ja eine volle Windows-Version. Habe ich aber bis jetzt auch nicht das Bedürfnis danach, weil die iPhone und iPad synchronisieren sich über die Cloud oder direkt am Rechner, wenn es sein muss. Und auf Windows 8, da habe ich die Windows-eigene Musikgeschichte und da habe ich mir die Windows-Phones angebunden, eben die Windows-Tablets. Aber vielleicht weiß es uns einer unserer Hörer und kann das da bei uns in den Kommentaren hinterlegen. Oder ich nehme an, Gerd, du hast da auch keine Erfahrung.
Also ich hatte bis vor einer Woche zur Sicherheit eine seit anderthalb Jahren nicht mehr genutzte Windows 7-Partition auf dem einen Mac. Die ist jetzt im Rahmen von einer letzten, wir beseitigen alle Spuren-Aktion, auch entschwunden. Also von daher, Windows 8 weiß ich, dass es das gibt. Ich habe es bei ein paar Bekannten auch schon gesehen. Aber fast alle hatten muss diese Windows 8-Oberfläche abgeschaltet. Denn irgendwie scheint da dann doch jeder eher zu sagen, nee, das ist mir zu neumodisch. Keine Ahnung. 20 Jahre haben wir auch den Startbutton gesucht und gefunden und jetzt wollen sie den auch alle wieder haben.
Ja gut.
Mir passt das sehr weg. Also, ist. Ich habe da keine Probleme.
Ich hatte ja auch mal Windows 8, also dieses Upgrade dafür 29 Euro, was es da gab, von Windows 7 auf Windows 8. Das habe ich mir mal geshoppt gehabt und habe das dann auch mal installiert. Und ganz ehrlich, den einzigen Vorteil, was ich dadurch gesehen gehabt habe, ist, normalerweise ist es ja so beim Windows, wenn du was löscht, dann fragt er dich ja, ob du das wirklich in den Papierkorb schieben willst, ne? Und diese Funktion ist jetzt so, wenn du was löscht, dann tut das automatisch in den Papierkorb, ohne nachzufragen. Das ist so die einzige gute Besserung, was ich bis jetzt gesehen habe.
Eine Arbeitserleichterung.
Ja, sparst dir einmal einen Klick.
Ein Klick an 29 Euro. Das ist aber ein guter, stolzer Preis, ja?
Ja.
Das ist gut. Fast schon der Name der Folge sein, ja. Ein Klick 29 Euro. Das hat man eigentlich sonst früher doch gehabt, wenn man sich aus Versehen den falschen Dialer auf den Rechner gezogen hat. Ihr ja, wisst schon, was genau. Ich meine. Ne?
Ja.
Ja, die guten
Namen. Genau, das gibt es heutzutage cool. Offiziell von Microsoft. Entschuldigung. Das ist sicherlich ein gutes Produkt. Ich habe es einfach nicht im Einsatz und kann mir dazu eigentlich kein Urteil erlauben, aber der Karlauer musste jetzt einfach sein.
Ja, also ich halte diesem Windows 8 immer noch die Stellung Stange. Nee,
lass nein, gut sein. Doch, nachdem ja. Wir die Dialer jetzt hatten, kannst du mit Stange und so weiter, das auch, kannst nicht besser werden.
Ja, explicit.
Genau. Kommen wir zu den Themen der Sendung. Ja.
Genau, bei uns in der Schweiz gibt es von der Bundesbahn, SBB wird die so genannt, ein gratis WLAN. Aktuell sind es 2 oder 3 Bahnhöfe, die unterstützt werden. Bis Ende 2015 sollen 100 insgesamt folgen, wo man kostenlos Wi-Fi nutzen kann. 60 Minuten am Stück ist es begrenzt. Aber sicherlich praktisch, wenn man irgendwie am Bahnhof ist oder auf den Zug wartet, irgendwie halt die lustigen Verspätungen, die sie immer wieder haben, so ein bisschen kompensieren kann. Was denkt ihr so über gratis WLAN?
Also du zuerst, Entschuldigung.
Also ich find's nicht schlecht, dass es angeboten wird. Allerdings würde ich persönlich nur mit dem VPN dann mich da einwählen. Weil du weißt ja nie, wer am Ende mitliest.
Jetzt mal diesen Sicherheitsaspekt. Es könnte sicherlich den einen oder anderen, gerade auch in Deutschland, winken in die Richtung der Deutschen Bahn. Die Wartezeit auf eine wie auch immer geartete Zugverspätung versüßen. Ja, also
das schon, ja.
Ja, also ich denke mal so als einfach im Sinne von Kunden damit ein bisschen bei Stange und bei Laune, muss man ja schon sagen, halten. Das ist, denke ich, ganz okay. Und ich glaube, es wird immer mehr solche WLAN-Angebote geben, weil wir wissen ja alle, dass die Mobilfunknetze dann doch irgendwie nicht ausreichend sind. Oder nicht immer zur richtigen Zeit die richtige Bandbreite zur Hand haben.
Jetzt kommen sie aber, unsere heißgeliebten AGBs, die da du mitunter unterschreibst oder anklickst oder bestätigst, besser gesagt. Und da kommt dann solche Dinge mit rein wie Personendaten, die abgespeichert werden, Bewegungsprofile, die da mit getrackt werden. Und das Ganze wird 12 Monate unanonymisiert gespeichert. Nach 12 Monaten wird das Ganze dann anonymisiert weiter verspeichert. Und das Ganze kann und darf auch an Dritte, auch im Ausland, weitergegeben werden. Also da kommt ganz klar Thema Werbung mit auf. Und das Handy-Portemonnaie, was sie schon lange anstreben, die SBB Wally genannt. Und da wollen sie natürlich dann auch eigene Angebote platzieren. So nach dem Motto, geht's in den nächsten Starbucks und kauft ihr was, weil Aktion.
Ja, okay. Also die Deutsche Bahn hat jetzt ja auch ein Angebot, dass du an einem Bahnhof dein Handy, also so ein Pilotprojekt, glaube ich, dass du ein Smartphone an so Displays dran halten kannst und damit so gesehen eincheckst und die tracken dann so gesehen auch deine gesamte Fahrstrecke. Und da, wo du am Bahnhof wieder aussteigst, hältst du wieder dein Smartphone an so ein Display dran und dann wird automatisch die ganze Fahrt bei dir abgebucht. Also auch dazu tracken die ja auch deine Daten. Der Punkt ist natürlich Weitergabe an Dritte. Das ist eigentlich da, wo ich frage, ja, wer sind die Dritten? Also ich meine jetzt außer NSA.
Gut, das sind dann die Vierten.
Ach so, Verzeihung, ja.
Die stillen Teilhaber, denke ich doch mal. Nee, es ging halt natürlich ein bisschen Raun durch die Gänge. Zum einen eben, dass es 12 Monate unanonymisiert gespeichert wird, weil erst gerade vor kurzem hatten andere Überwachungs, wie sagt man, vom Post- und Fernmeldeverkehr etc., die hatten 6 Monate und die hatten schon einen riesen Raun. Jetzt kommt die SBB hinten nach und macht das Ganze mit 12 Monaten. Und eben, es gibt halt nichts gratis, das muss man wissen. Und die meisten Leute lesen ja diese AGBs sowieso nicht. Die drücken einfach drauf, weil ist ja gratis oder kostenlos.
Klar, aber also das sollte eigentlich, glaube ich, inzwischen jedem klar sein. Nicht mehr der Tod ist umsonst.
Was denkt da der Reiden?
Ja, ich habe hier nochmal gerade meinen VPN-Anbieter niedergeschrieben. Der ist ziemlich cool. Das ist, glaube ich, auch in der Schweiz. Ja. Das ist nicht verkehrt, weil du konntest, also der ist sehr schnell, ich habe den mal getestet, aber man kann sehr schnelle, ja, ich sage jetzt mal Downloads mitmachen. Ich nutze es sehr stark bei Netflix, kann es ruckelfrei schauen und ich kann, also ich habe auch Daten, wo ich praktisch dann im iPhone eintragen kann, um den dann zu nutzen. Die bieten auch Apps an für einen Mac und für einen PC, also ist nicht schlecht. Und die ganze Geschichte kostet für das ganze Jahr, habe ich glaube ich so um die $36 oder $39 gezahlt. Mit Unlimited Traffic, also nicht verkehrt.
Um jetzt dem Gerd ein bisschen vorzugreifen, für unsere Hörer, die vielleicht nicht gerade wissen, was VPN ist, kannst du das ganz kurz erklären, so in einfachen Worten?
Naja, du baust praktisch vor deinem Handy, also wenn du deine Access-Daten da eingegeben hast, dann baust du praktisch einen Tunnel, das heißt eine verschlüsselte Verbindung zwischen dir und dem Anbieterserver von dem VPN auf und der wiederum geht dann für dich ins Internet und ruft deine Adressen ab, die wo du anfragst.
Der Vorteil ist, wenn du das jetzt mal wegen an diesem öffentlichen Bahnhof machst und da so über das öffentliche WLAN dann entsprechend gehst, dadurch, dass die Daten von deinem Smartphone zu dem Anbieter eben verschlüsselt sind, kann niemand anders feststellen, was du da genau gerade ansurfst.
Richtig, die würden maximal nur sehen, dass ich mich eben zum VPN-Anbieter connected habe, aber das war es dann auch schon.
Hat den großen Vorteil, dass wenn du irgendwelche Dienste nutzt, die immer noch nicht irgendwie verschlüsselte, wie sagt man, Leitungen nutzen, dass da, wenn du Passwörter reingibst, dass die nicht im Klartext übergeben werden und so weiter. Plus natürlich eben, was du ansurfst und auch Mails und so ganze Geschichten, die da sonst über deren
Server. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte zum Beispiel ist ja auch, wenn du gerne YouTube-Videos schaust oder so Videodienste wie Netflix nutzen möchtest, dann kommt ja immer zum Beispiel dann die Warnmeldung oder die Fehlermeldung in dem Fall. Sorry, dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar zum Beispiel. Dann kannst du einfach dein VPN einschalten und sagst, als welche IP-Adresse du haben möchtest, dann kannst du auswählen zwischen einer US-IP, zwischen einer kanadischen, na, und so weiter halt. Und dann funktioniert es und dann kannst du es dir anschauen.
Damit kann man eben auch über Apple sein Apple TV so gesehen zugänglich machen für gewisse Inhalte, die eben in Deutschland sonst nicht zur Verfügung stehen.
Zum Beispiel. Wahrscheinlich. Also kenne ich mich nicht aus, aber bestimmt geht es dann auch, ja.
Ich meine, mit Netflix und Co., dafür brauchst du doch sowas auch, oder?
Also für Netflix brauchst du es ja.
Ja, eben. Ja. Gut, also die Internetadresse des VPN-Anbieters befindet sich auch in den Shownotes.
Genau, wie immer auf www.geektalk.ch zu finden. Nokia, die haben sich ja in letzter Zeit, wir haben auch schon das eine oder andere Mal davon berichtet, wieder mal ein bisschen über Samsung lustig gemacht. Habt ihr euch beide das Video angesehen in der Vorbereitung?
Mit großer Freude haben wir dieses Video uns angeschaut. Ich war mir nur nicht sicher, ob sich da jetzt Nokia über Samsung lustig macht oder Nokia macht sich über Sony und die neue Smartphone-Kamera lustig, weil die ist ja auch so mit so einem Zoom ausgestattet. Aber so oder so hat Spaß gemacht.
Ich find's gut. Also
genau. Begonnen bei der Galaxy Gear. Riesenpflaster auf der Uhr, am Armgelenk. Dem Reiden hat es ja auch gefallen.
Ist wohl nicht verkehrt.
Genau, die Quintessenz daraus ist Shoot first, zoom later. Und ich glaube, schaut es euch lieber an, bevor wir euch alles verraten. Also
mir gefällt's. Und Stichwort Baywatch. Ja, also.
Genau, also alle Männer werden jetzt auf www.geektalk.ch gehen und sich den Link raussuchen. Danke.
Oh, gerne. Ja, man muss ja auch manchmal auf die Fakten und ach, ihr wisst schon, was ich meine.
Genau. Gerd, du hast ja vorher Sony erwähnt gehabt. Die haben jetzt gestartet mit der PlayStation 4. Vor ein, zwei Tagen war das, glaube ich. Und innerhalb der ersten 24 Stunden gingen 1 Million über den Ladentisch. Ja, kauft ihr euch sowas?
Also.
Oder wartet ihr noch auf die Microsoft-Variante? Die startet ja auch in ein, zwei Tagen oder gar nicht?
Also ich habe mir die PS4 schon vorbestellt. Auch 2 Spiele schon dazu. Und bin eigentlich schon sehr heiß drauf. Allerdings habe ich auch mitbekommen, auf Twitter, glaube ich, war es, dass manche, weil sie in den USA schon ausgeliefert wurde, und manche Gamer haben sich beschwert, dass die sehr heiß wird.
Bei den einen wurde sie heiß, bei der anderen blieb sie kalt. Es gab ja einem asiatischen Blog gab es die Newsmeldung, dass einige Studenten sich wegen den komischen Arbeitsbedingungen, die da bei Foxconn herrschen, bewusst PlayStation 4s manipuliert haben, dass die gar nicht lauffähig waren. Und laut Sony soll das ca. 4% ausmachen der gesamten Charge, die sie jetzt in Amerika gestartet haben.
Okay.
Also da gab es einige enttäuschende Meldungen anscheinend in diesen ganzen Foren.
Und es gab noch irgendwie ein Problem mit einem Kabel oder so, mit einem HDMI-Kabel, mit dass viele Leute ihren Fernseher haben updaten müssen, wenn es denn ginge.
Ein neueres Kabel oder was genau war
das? Ja, das will ich jetzt nur genau wissen. Ich habe irgendwas mitbekommen, dass von der Auflösung her manche Fernseher das nicht gepackt haben und man das nur über ein Update vom Fernseher hat oder mit einem Kabel mit einem anderen hinbekommen hat, damit das flüssig läuft.
Ein Firmware-Update in dem Fall.
Irgendwas.
Das müsste ich auch schon lange mal machen bei meinem, aber da müsste ich einen USB-Stick dafür nutzen. Das war mir bis jetzt zu umständlich.
Muss man sich bewegen?
Ja. Gerd, ich glaube, dich bewegt sowas gar nicht.
Ich hatte nie eine Xbox, ich hatte nie eine PlayStation, ich habe hier eine Wii stehen. Ich glaube, das war irgendeiner früheren Folge, hatten wir schon das Thema angesprochen. Ich spiele nicht mal auf dem Mac, außer in einem einzigen Spiel. Und sonst spiele ich höchstens mal ein bisschen auf dem iPad.
Da wäre ich doch mal gespannt, was unsere Hörer so meinen. Habt ihr euch ein Xbox One oder habt ihr euch eine PlayStation 4 von Sony geordert oder gar nicht? Vielleicht mal in die Kommentare.
Dazu gleich passend, ergänzenderweise, habe ich da einen sehr schönen Link, der die PlayStation 4 mal reviewt. Und das Interessante ist, diese Webseite ist sehr hübsch gemacht, definitiv mal einen Blick wert. Die ist sehr, 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 sehr lang. Also jetzt nicht ein mehrseitiger Artikel, sondern ein ellenmonsterlanges Ding. Und das baut sich alles nach und nach auf und sieht wirklich sehr interessant aus. Also wer auch mal was optisch Interessantes sehen möchte, ruft mal diesen Link aus den Shownotes auf. Das nimmt immer mehr so Raum ein, dass Websites in HTML5 gebaut werden. Es gibt auch ein ganz tolles Special zum Themenbereich NSA von The Guardian. Also, wer sich für so interessante Geschichten mal interessiert, dem Link mal folgen.
Definitiv empfehlenswert, ja. Das ist ganz cool aufgebaut. Ja, Gerd, dich hat in der letzten Zeit einiges bewegt, was im Zusammenhang mit YouTube
steht. Ja, eigentlich mich persönlich nicht, nur viele andere Leute hat es bewegt. YouTube hat sein Kommentarsystem überarbeitet. Also abzusehen war dieser Schritt schon seit anderthalb Jahren, wenn man mal wirklich mal ein bisschen drüber nachdenkt. YouTube und Google Plus verschmelzen immer stärker miteinander. Und dadurch ergab sich, dass jetzt Leute, die Kommentare auf YouTube schreiben wollen, dazu einen Google Plus Account benötigen.
Das ist ja blöd.
Was ja
immer dieser Google Plus.
Genau, also ich sage ja, es war eigentlich schon sehr, sehr lange abzusehen, dass dieser Schritt irgendwann kommen wird. Sie möchten damit natürlich unter anderem auch Folgendes erreichen, dass Leute mit ihrem Klarnamen, mit ihrem realen Namen Kommentare verfassen bei YouTube und vielleicht der eine oder andere weniger sinnlose schreibt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich sagte mit Absicht, ja. Ganz großes, langes, vielleicht. Na, jedenfalls gibt es inzwischen wohl auch eine eigene Petition mit ein paar Leuten, die sich auch schon gemeldet haben und dann unterschrieben haben. Paar deswegen, weil im Verhältnis zu der tatsächlichen Menge der YouTube-Accounts ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ich bin mir ziemlich sicher, also wenn mich jetzt einer fragt, Google Plus wird sich da keinen Schuh zu anziehen. Die werden jetzt diesen diese kleine Bugwelle jetzt mal abwarten und in 2-3 Wochen oder 4 kräht da kein Hahn mehr nach. Was man auf jeden Fall machen kann, wenn man denn entsprechend bei YouTube einen Kommentar schreibt und möchte nicht, dass der zu seinem Google Plus Konto herübergeteilt wird, am Kommentar schreiben fällt, ist rechts unten der Absenden-Button und links unten ist ein kleiner Haken, den man rausnehmen kann, dass dieser Kommentar nicht automatisch auch zu Google Plus geteilt wird.
Ist der, wichtiger ist der Hinweis. Jedes Mal wieder neu gesetzt?
Wenn man ja.
Na, klasse.
Gut, also das, sag ich mal, sind ja Kleinigkeiten, an denen sie sicherlich noch arbeiten werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dieses Kommentarsystem, dieses neue, nicht durch das alte System wieder ersetzen werden. Denn die gesamtstrategische Ausrichtung bei der ganzen Geschichte dieser Integration dieser beiden Dienste ist sehr, sehr entscheidend eigentlich für die ganze Zukunft von beiden Systemen.
Was denkst du?
Also ich finde Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, gut, YouTube. YouTube ist ja sowieso für sich so eine eigene Welt, sag ich mal. Wir nutzen ja zwar YouTube, um halt unsere Podcast-Folgen als Backup halt hochzuladen, aber selbst da haben wir die Kommentare eigentlich ausgeschalten und verlinken eigentlich auf den Blog hin. Sprich, ich habe mich da noch nie so auseinandergesetzt mit YouTube-Kommentaren. Doch das einzige, ein Video haben wir, wo ganz viele Kommentare sind, aber das ist sowas vom Subnetting, wo ich damals gemacht habe. Aber jetzt nochmal, um den Bogen zu schlagen, um Systeme zu vereinigen, beziehungsweise um zu verheiraten, weil was anderes passiert ja da in dem Fall nicht, finde ich auch einen Schwachsinn. Also ich möchte das schon getrennt haben. Das ist genau das gleiche Geschmarri wie, ich habe jetzt einen Google-Account und dementsprechend habe ich, wenn ich einen Google-Account habe, gleich mein YouTube-Channel, wo drauf läuft, ich habe meine E-Mails, wo drauf laufen, ich habe mein Google Docs oder so. Das will ich doch alles gar nicht. Ich rede das eigentlich schon gern alles sehr getrennt. Na, von daher finde ich das Ganze ein wenig unschön, dass man das immer gleich alles merchen muss. Also
mit diesem Merchen genau habe ich auch mein Riesenproblem mit. Schon länger will mich YouTube dazu zwingen, dass ich mein Google Plus Account mit dem YouTube Account zusammenknüpfe. Ja. Und das geht nicht aus diesem Grund, weil ich habe einen Google Plus Account, der läuft auf eine E-Mail-Adresse und da habe ich einen angeschlossenen YouTube-Channel. Da sind auch meine privaten Videos mit den kleinen, mit Ausflügen und allem Möglichen drauf und gut ist. Und ich habe einen zweiten Account, der hat kein Google Plus-Profil. Also ja, ein stilles schon, weil das kriegst du immer automatisch ja mit. Und dieses ist der Poughkeepsie Network, also wo ich die ganzen vom Appland, vom Poughkeepsie Blog, von Gadget Blaser, all die Videos drauf mache. Und Google verlangt jetzt immer wieder von mir, jedes fünfte, sechste Mal, wenn ich die Seite refreshe, also YouTube, will er mein privates Google Plus Profil mit dem zweiten Account verknüpfen. Und das geht nicht.
Doch.
Nein.
Doch. Nein. Lausche mir. Geht oder willst du nicht? Also muss man unterscheiden.
Ich will nicht, weil ich will meinen privaten YouTube-Channel will ich behalten.
Ja.
Der würde überschrieben werden.
Nein.
Doch. Steht da. Und bis vor kurzem
stand es nicht da. Ich führe solche Systeme jedenfalls zusammen, für Kunden. Und ja, das ist nicht einfach. Das geht manchmal nur mit hintenrum durch die Tür. Aber man kann auch solche zwei verschiedene Accounts und YouTube-Channels miteinander verheiraten. Das ist nur nicht ganz einfach, aber es geht.
Da bin ich sehr gespannt, weil da hängt noch ein AdSense und ein Analytik-Konto und alles Mögliche.
Gut, dran. Die kriegst du natürlich dann vermutlich nicht mit, aber jedenfalls deine YouTube-Channels, also zwei getrennte YouTube-Channels, die zwei auf getrennten Google-Accounts laufen, kannst du über einen Trick hintenrum zusammenbekommen, dass sie in Zukunft nur noch über einen einzigen Account verwaltet werden. Das dauert aber seine Zeit, weil du zwischendurch ein paar Admin-Freigabeschritte brauchst. Aber es gibt Wege zum Ziel, die sind nur nicht, echt nicht einfach. Aber es gibt Lösungen. Und da ich die schon vor längerer Zeit gemacht habe, das ist so gesehen die Hausaufgabe. Die muss man erstmal wissen, dass es diese Hausaufgabe gibt. Und dann kann man, wenn man den möchte, das ist ja der entscheidende Punkt, da das eine oder andere schon gelöst bekommen.
Genau, aber natürlich sagen sie ja, dass man muss, aber im Gewissen, ich weiß das Datum nicht mehr, aber ab irgendwann wird es dann zur Pflicht, dass man das verbinden muss.
Ja.
Und da habe ich mein Problem, weil ich habe solche Anleitungen gefunden, wie man das eben machen kann, hat bei mir nicht funktioniert. Und ich habe einfach zu großen Respekt, dass das eines plötzlich dann weg ist.
Verstehe ich, ja. Also ich sag mal so, dass sie diese Umstellung machen, finde ich persönlich gut. Was nämlich jetzt mal verbesserungswürdig ist, ist die Art und Weise der Kommunikation. Also definitiv. Für mich gehören bei so einer großen, in ganz wichtigen Softwareumstellung, das ist es am Ende, ja, gehört für mich jetzt nicht nur eine Meldung raus von wegen, wir haben das jetzt mal umgestellt, sondern wie im Detail ist das jetzt zu bedienen, ja? Und wie funktioniert das und wie kriegt man jetzt so gesehen den Übergang hin? Ja, na gut, also da ist noch ein Stück Luft.
Das definitiv.
Und nach oben, ja.
Aktuell, es müsste dann, ich hoffe, dass in der Zeit, bis es dann wirklich nötig ist, auch noch ein bisschen mehr flexiblere Möglichkeiten es dazu gibt. Aber da komme ich vielleicht mal gerne auf dich zurück.
Gut, nächstes Thema.
Ja, wenn wir gerade in der Cloud sind, in China gibt es die ganze auch Und da gibt es einen chinesischen Anbieter, der will jetzt, oder besser gesagt, der bietet schon an, 1 Terabyte in der Cloud. Passt das für euch?
Gibt es ja jetzt schon. Von der Dropbox kannst du auch einen 1 Terabyte-Account bekommen.
Aber in kostenlos. Dropbox, das kostet ja ein bisschen, bis ja. du da, nach da oben kommst. Und das Coole an diesem Speicher ist, dass der sich ausweitet bis auf 10 Terabyte, wenn du dann mal die 1-Terabyte-Grenze erreichen solltest.
Ja gut, aber ich...
Ja gut, also in den Größenordnungen ist es dann, glaube ich, nur noch im Prinzip für die meisten Leute eine, lass uns mal irgendeine große Zahl in den Raum werfen, Diskussion.
Halt Werbung, Marketing,
denke ich. Ja, schon klar. Ja. Aber ja, ich kann meine Daten auf jeden beliebigen Server packen, wo ich möchte, ob ich möchte.
Ja gut.
Das ist immer die Frage. Und aktuell steht das Ganze noch in China selber. Da ist natürlich datenschutztechnisch ein bisschen ein Problem für die einen oder vor allem für Firmen, besser gesagt. Und die wollen da jetzt fleißig ausbauen, dass eben das Ganze dann einfacher wird. Und vor allem, sie wollen es noch in Englisch anbieten, damit wir es auch einigermaßen verstehen.
Ich wollte gerade sagen, vermutlich ist das so gesehen, das chinesische, nationalchinesische Gegenangebot zu US-amerikanischen oder englischsprachigen Diensten wie Dropbox und Co.
Genau.
Vermute ich jetzt einfach mal nur. Ich kenne den Dienst nicht weiter, ich kann es einfach nur raten.
Wie meintest du noch im Vorgespräch, da die NSA alles kennt, wollen die Chinesen ja jetzt auch.
Also so gesehen, bitte liebe Quaraden, packt eure Daten auch noch da noch hin, dann können die auch noch mitlesen, ja genau.
Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, egal ob jetzt Dropbox, Amazon und wie sie alle heißen, die nehmen mit sich vom Datenschutz her momentan erstmal alle nichts, ne? Kann man mal so grob sagen.
Du meinst, weil amerikanisches Recht?
Zum Beispiel.
Genau, allein im Notfall überschreibt dann amerikanisches Recht auch vielleicht das, was bei denen im Kleingedruckten drinstehen sollte.
Wie gerade der Wind
oder weht
und wie sie es gerade brauchen und so ist es dann. Na, das kennen wir ja, das Spiel mittlerweile. Wir werden ja jeden Tag von denen verarscht. Das heißt, ja, was anderes ist es ja nicht. Zur Frage, ob sich denn ein neuer großer Cloud-Dienst denn durchsetzen wird, muss man ganz, also ist meine persönliche Meinung, es kommt darauf an, wie er angenommen wird von den Entwicklern. Weil wenn ich mir heute die ganzen Apps anschaue, gibt es immer einen Export zu Dropbox oder ne, sync deine Dokumente mit Dropbox. Theoretisch müsste sich ja dieser Dienst dann bei den ganzen Entwicklern erstmal so weit durchsetzen, dass es auch Schnittstellen gibt.
Ah, Moment, Reiden, du musst jetzt mal berücksichtigen, wir reden jetzt von dem europäischen US-amerikanischen Markt. Es gibt ein paar Millionen mehr als 1 Milliarde Chinesen. Und ich glaube, ganz viele chinesische Softwareentwickler und denen soll es vielleicht im Notfall sogar, und auch eigene Software von denen, denen soll es vielleicht sogar egal sein, was englischsprachige Software alles für Schnittstellen zur Dropbox hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Also denk mal global, da wird es sicherlich noch 2-3 Mitbewerber geben. Es gibt chinesische Alternativen zu Facebook und Co. Und davon haben wir noch nie wirklich was gehört. Und die sind auch gigantisch groß.
Okay.
Gerd, du nutzt ab jetzt deine eigene Cloud.
Ja, und nach NSA kommt NAS, war für mich dann sozusagen der nächste Schritt. Ja, das hat für mich einfach mit dem Themenbereich jetzt mal, abgesehen von irgendwelchen Datenschutzdiskussionen und Ähnliches, einfach, ich habe ein Speicherplatzproblem und habe das seit heute Morgen mit einer NAS von Synology, hint, da gibt es ein paar Sonderfolgen zu dem ganzen Thema. Ja, das Ding ist hier im Einsatz, da sind 4 Platten drin, die haben so 1,5 Stunden gerödelt und seitdem habe ich da 8 Terabyte im Reit, kleines Wortspiel, im Einsatz. Da kann jetzt erstmal was drauf.
Da hast du ein bisschen Platz. Schön. Und wie sind so die ersten Eindrücke von der Synology?
Es ist erstmal jetzt so weit, dass ich da irgendwie einfach jetzt Daten draufschieben kann. Und alles, was weiter noch geplant ist, sprich, dass die Backup-Situation über das System läuft und so weiter, folgt alles in den nächsten Tagen. Bisher macht das Ding offiziell noch gar nichts weiter, außer dass es jetzt im Netz drin hängt und seit heute auch bei mir die 1-Gigabit-Verkabelung durch die gesamte Wohnung auch jetzt im Einsatz ist.
Das ist doch auch schön.
Genau, jetzt so gesehen, alle wichtigen Komponenten laufen nicht mehr über Wi-Fi, sondern Kabel.
Das ist immer gut.
Ja, einfach was Datenkopiergeschwindigkeit von einem zum anderen Rechner betrifft oder ähnliche Dinge.
Definitiv.
Ja.
Reiten, du hast auch ein NAS. Was war das bei
dir? Ach Gott, ich habe so ein billiges Aldi-NAS, keine Ahnung. Ich habe so ein von Medion ist das, habe ich mir spaßhalber mal gekauft, so ein Terabyte für, lass mich lügen, 69 Euro. Ja. Also nicht.
Also einfach als externer Speicherplatz.
Es dient für mich nur als Medienserver und ja, um Sachen da drauf zu legen, die wo ich dann über die Xbox eben abspielen kann. Da läuft so ein Twonky-Server halt drauf. Aber so eine richtige Backup-Lösung ist bei mir eigentlich meine ja, 200 GB Dropbox aktuell. Ja, da habe ich so einen großen TrueCrypt-Container halt und da schmeiße ich halt immer alle wichtigen Sachen rein.
Ja, das reicht bei mir einfach nicht aus. Also ich habe jetzt hier schon 1,5 Terabyte voll und
okay.
Videodateien brauchen Platz. Und ich hatte mir überlegt, eben mir diese 1 Terabyte Dropbox zu holen, komm mal so im Firmenumfeld. Ob ich jetzt aber, ich glaube, ungefähr 900 US-Dollar ausgebe pro Jahr und das Ganze dann sowieso durch meine DSL-Leitung hier oben zu denen raufschieben muss und so weiter. Oder ob ich sage, es liegt hier, dann habe ich mir gesagt, kostet am Ende auch nicht mehr.
Ja gut, das stimmt schon.
Und dann steht die Maschine aber hier. So im Sinne von, es ist bei mir at home.
Und kostet gleich nur einen Medienserver und so Geschichten wahrscheinlich auch, ne?
Genau, das kann die Kiste im Notfall alles auch. Da gibt es ja eine schöne Videoreihe vom Domix. Schöne Grüße jetzt mal hier aus Podcast in YouTube-Welt hinein. Mit dem habe ich gestern noch eine Hangout-Session gemacht und sehen seine ganzen Videos werde ich mir im Detail nächsten Tag nochmal anschauen, was alles mit der Kiste wie wo zu machen ist. Und dann werde ich mir raussuchen, welche Dinge ich davon einsetzen will. Also auf jeden Fall Schritt 1, das Backup wird in Zukunft nicht mehr auf die 3 Terabyte Platte hier laufen, sondern direkt schon mal als erstes aufs NAS umziehen.
Also das hatten wir auch schon mal im Gespräch, also nicht hier im Podcast, aber haben schon darüber gesprochen. Ganz genialer YouTube-Channel mit genialen Tipps, eben unter anderem zu der NAS-Synology, aber auch zu vielen, vielen anderen Themen.
Ja, eine super lange Videoreihe hat er dazu.
Genau, Reiden für dich, auch Mac-Umgebung, hat er einiges an Tipps in Video gepackt. Vielleicht mal was du dir zugute führen könntest.
Wenn der Tobi jetzt noch da wäre, dann würde er dich jetzt noch fragen, Gerd, um wo speicherst du und sicherst du dein NAS hin?
dafür gibt es NAS. Das ist ein RAID, das ist schon mal ein RAID-System. Darum sind es ja auch nur 8. Es sind 4 Platten a 3 Terabyte und 8 Terabyte ist am Ende effektiv zur Verfügung.
Ja, aber Gerd, das ist kein Backup.
Ja, das weiß ich. Dafür habe ich aber nochmal hier was anderes stehen, aber gut, wir wollten jetzt ja nicht zu tief in die Technik gehen.
Genau, eben dazu haben wir auch eine Sonderfolge mal aufgenommen zum Thema NAS und da kann man es nachhören.
Gerne noch ein Bandlaufwerk im Keller.
Nein, Lochkarten, oh, Lochkarten.
Und es macht ja auch keinen wirklichen Sinn, dass in den meisten Fällen macht es keinen Sinn, das komplette NAS nochmals zu backuppen, sondern nur gewisse Teile, weil beim Backup, da muss man ein bisschen Datenbewusstsein zeigen.
Lass das Tobi nicht hören. Wie ich.
Tobi würde das so ziemlich unterstreichen. Es gibt gewisse Dinge, du musst alles, wie sagt man, einmal sicherlich sichern, aber so zweit, dritt Backup machst du dann nur noch die wichtigeren Sachen. Und bei gewissen Dingen gehst du auch dann auch ein bisschen Risiko ein, denke ich mal. Also sonst endest du wie ich und aktuell bin ich irgendwie bei 46 Terabyte Speicherplatz verteilt über die Wohnung und so.
Ja, aber ist auch nur in der Wohnung. Also wenn du davon ausgehst, wenn es in der Wohnung brennt, ist die Frage, läufst du nochmal rauf auf den Dachboden, da habe ich die einen Daten oder muss ich in den Keller, das sind die anderen Daten. Ja, es ist also dann, also wenn du so weit bist, dann bist du schon mit verteilten Standorten.
Das habe ich.
Kein Problem. Die einfachste Lösung ist dafür, gib eine Festplatte mit allen Daten einmal im Monat deiner Großmutter, die legt dir bei sich in den Schrank.
Ich habe dazu ein Bankschließfach. Das funktioniert auch gut. Da ist die Temperatur immer gut geregelt.
Die Schweizer wieder.
Ich wollte gerade sagen, Bankschließfach Schweiz. Ich wollte es gerade sagen.
Aber wir hatten vorher das Thema Hangout. Gerd, da hat es noch irgendwelche Veränderungen gegeben, bevor das noch ganz abdriftet hier.
Ja, zurück zum Thema. Liebe Gemeinde, Google wieder einmal. Google hat, Google Plus hat den Themenbereich, die Applikation Hangout und Hangouts on Air einem grafischen Facelifting verpasst. Das heißt, man kannte das ja bisher so bei Hangouts, dass die weiteren Personen unten in der Mitte in Form von kleinen Bildern auftauchen. Das ist jetzt anders. Auch der Hintergrund ist nicht mehr weiß, sondern der Hintergrund ist jetzt schwarz. Und die kleinen Profilbilder, die kleinen Vorschaubilder von einer Person sind nach rechts unten gewandert. Tipp, man selbst befindet sich immer ganz, ganz rechts in dieser Liste. Ja, da mal so als kleines Stichwort, auch da gab es Veränderungen.
Immer diese Veränderungen sind teilweise gut, teilweise verwirren sie die Menschen, aber eben ist doch gut, wenn man gewisse Dinge anpasst und optimiert, denke ich. Google hat ja auch ein bisschen was angepasst. Die Sprachsuche auf iOS, also in der iOS-App, hat jetzt mehr Funktionen. Ihr könnt da zum Beispiel jetzt auch intelligente Erinnerungen ablegen, wie man es von Siri her kennt. Ein bisschen weniger diversifiziert, aber es ist schon mal ein Anfang. Man kann darüber die Wegbeschreibung nach Hause sich herausgeben lassen oder sagen, dass er ein SMS an XY senden soll und so weiter. Also da kommen immer mehr Google-Funktionen jetzt auch in die iOS-Version der Apps mit rein.
Dann nochmal, weil wir gerade schon bei Hangouts waren. Genau, es gab am Wochenende gab es ein Barcamp, eine Unkonferenz, wie das so schön auch heißt. Und zwar war es das Streamcamp in Köln. Da ging es um das ganze Thema Livestreaming. Also von Gaming, Livestreaming, Twitch-TV, Hangouts, Hangouts on Air, aufwendige Technik, kleine Technik. Da wurde einfach alles mal gezeigt, erklärt und vorgestellt. Wer sich für das ganze Thema interessiert, es gibt natürlich dazu auch eine Website, streamcamp.de. Und da sind auch die ganzen Videos von den ganzen Livestreams auch alle verlinkt. Wer mag, schaut da mal rein. Da gibt es eben auch Infos zu den ganzen Möglichkeiten des Streamcamps, des Streamings.
Eine kurze Durchsage an unsere verehrten Hörer. Aus terminlichen Gründen hat uns der Gerd hier an dieser Stelle gerade verlassen und sagt noch ein
Tschüss
an die Hörer. Und ja, ich mache hier mit dem Reiten weiter und das nächste oder übernächste Mal wird auch der Gerd wieder mit dabei sein. Apple hat ein Update rausgehauen über die App Store App oder von der App Store App, hat nicht mit dem virtuellen App Store zu tun. Es ist die App, wo man auch Geräte kaufen kann, wie iPhone, MacBook, iMac und alles Mögliche. Da hat jetzt ein iOS 7 Design angepasst, wie auch meine Freunde App und die ganzen anderen Apps in den letzten Tagen, die das iOS 7 Design mitbekommen haben. Und über die App könnt ihr auch Genius-Termine, wenn ihr in den Apple Store gehen möchtet und da so ein Genius sprechen möchtet, müsst ihr dafür einen Termin haben. Das könnt ihr direkt aus der App rausmachen. Und auch die ganzen Workshops, die ihr da buchen könnt, gehen jetzt direkt aus dieser App hinaus.
Okay.
Du hast auch ein iPad rein?
Ich habe ein iPad, das müsste aktuell irgendwo in der Küche liegen, ja. Also ich nutze es momentan eher selten, aber von dieser App wurde mir schon mal berichtet. Oder beziehungsweise, dass man die auch wirklich braucht, wenn man da einen Termin haben will. Ne? Also jetzt gerade in so einem Apple Store. Ich war ja in meinem Leben genau einmal in so einem Apple Store, das war in München. Ja, und ganz ehrlich, ich brauche das auch kein zweites Mal. Ne? Also ich bin echt.
Weil so voll oder was war
das Problem? Es war so voll und das Witzige ist, an diesem Apple Store draußen, da war so eine Sicherheitsfirma mit so richtigen Schlägertypen, keine Ahnung. Also das waren so richtige...
Richtige Fetzen.
Ja, aber auch schon fertig, ne? Also Typen, die bewusst darauf warten, dass losgeht, weißt du? Und, ja. Und da habe ich überhaupt keinen Bock mehr gehabt, an denen vorbeizulaufen und rein zu gehen. Und wie ich dann drin war, ein Gewörch, ein Gedränge, ein Geschrei, also... Danke, liebes Internet, dass man jetzt nicht mehr sich dann einquälen muss, sondern dass man das alles online bestellen kann, weil, boah.
Ja, also das muss man sagen, wenn man so in der Einkauf, sagen wir so, wenn der Apple Store irgendwie in einem Einkaufszentrum ist, wo noch mehrere andere Shops sind, kommt es doch schon eher vor, dass der Apple Store voll ist und die daneben eher leer. Das fällt schon auf, dass die sehr gut besucht sind. Mag natürlich auch am kostenlosen WLAN und kostenlosen Nutzung des Internets über die Geräte, die da rumstehen, liegen, denke ich doch mal.
Ach, glaube ich nicht. Also ich gehe nicht extra in den Apple Store, bloß damit ich jetzt da kurz meine web.de E-Mail-Adresse abrufen kann oder so. Ne? Also das glaube ich jetzt mal weniger.
Ah, kenne ich einige, die, wenn sie unterwegs sind irgendwo, wissen einfach, im Apple Store gibt es, vor allem in Amerika, die gibt es ja sehr viele von den Apple Stores, und die gehen dann denen nach und prüfen da ihre E-Mails, gehen nicht in den Internetcafé oder so.
Geht man da nicht zu Starbucks? Na egal.
Ah, Starbucks, das wäre ja noch was, stimmt. Ja, auf jeden Fall, wenn die App ist praktisch, wie du sagst, wenn man sich dem ganzen Tumult nicht aussetzen möchte und nicht über die Webseite geht, kann man es natürlich direkt in der App machen. Mhm. Da gibt es auch geniale Möglichkeiten mit Bezahlfunktionen. Du kannst ja über den Account auch im Shop also Geräte und Sachen gleich über die App bezahlen und dann rauslaufen, und das geht dann über die Kreditkarte.
Ja.
Das wäre dann auch noch was, wo du weniger lang im Store sein müsstest.
Dass man ganz schnell die Übersicht verliert, was man schon alles gekauft hat.
Das ist das andere, das ist immer das Gefährliche. Genau.
Das ist die Apple-Strategie. Jetzt haben wir sie. Ja.
Du hast ja vorher gesagt, du hast eine PlayStation dir geordert. Mhm. Die kommt ja Ende des Monats, glaube ich, ist der Europastart, 29. so viel ich im Kopf habe.
Oje, das ist noch mehr Belastung auf meiner Amazon-Kreditkarte, okay.
Immer wieder. Du hattest vorher keine Xbox, du hattest vorher schon eine PlayStation, oder?
Ja, ich hab sie eigentlich alle drei. Ich hab die Nintendo Wii, ich habe die Xbox 360 und ich habe die PlayStation 3.
Gut, nutzt du die Smart Glass App oder hast du die mal genutzt oder ausprobiert?
Die Smart Glass App.
Auf iOS und Android und natürlich auf Windows Phone gibt es das Ganze?
Klar.
Oder sagt dir das gar nichts? Das
sagt mir spontan gar nichts. Was ist das?
Das ist eine App, mit der du eigentlich ohne den Controller und ohne Voice-Kommandos die Xbox steuern kannst. Du kannst da einfach wirklich durchs Menü navigieren, direkt auf dem Smartphone, hast auch die ganzen Buttons, kannst sogar darüber spielen. Du kannst da die Spielstände abrufen, wenn du irgendwie unterwegs bist, kannst deine Freunde verfolgen, wie die irgendwie da in den ganzen Games stehen und so weiter.
Ach so,
dazu, okay. Weil jetzt ja gerade dann in den nächsten Tagen die Xbox One startet, kommt jetzt oder ist sie rausgekommen, die Smart Glass App für die Xbox One. Also wenn du das nächste Mal deine Xbox startest, musst du dir mal auf dem iPhone eben die Smart Glass App runterladen. Nee, ich finde sie wirklich noch praktisch.
Ich werde mir keine Xbox kaufen, weil...
ich meine zu der alten.
Ach so,
wenn du,
ja. Die alte, die schalte ich auch kaum noch ein, keine Ahnung.
Ja, was ich daran eben ganz interessant finde, je nach Spiel, das Spiel muss es natürlich unterstützen, hast du dann auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, wo eben diese Smart Glass App drauf ist, Zusatzinformationen. Zum Beispiel bei gewissen Baller-Games siehst du dann, was du alles für Waffen mit dir trägst, wie viel Munition das du noch hast und so weiter.
Das sind doch Krämpfe, ich bitte dich. Also, das sind Krämpfe, also brauche ich nicht wirklich, oder?
Es kommt drauf an, also ich bin auch nicht so der Hardcore-Gamer, aber ich könnte es mir noch praktisch vorstellen, so zu sehen, visuell zu sehen, was man hat. Ob es dann im Spiel sinnvoll ist, kann ich dir wie gesagt nicht sagen, weil...
Ich sehe jetzt mal spontan, ich meine, ich habe das erste Mal jetzt von dieser App gehört, okay. Das Einzige, wo ich es mir vielleicht gut vorstellen könnte, ist, wenn dir jemand eine Nachricht schreibt oder so, dass du die dann per Push oder so aufs Telefon kriegst. Das ist ja okay, wenn es da gerade an der Kiste sitzt. Aber und vielleicht ein paar Profile anschauen von Kumpels oder so, oder von Online-Freunden oder Buddies, wie man so schön sagt, was sie jetzt wieder für neue Erfolge freigespielt haben oder so, wenn man denn so erfolgsgeil ist. Aber ansonsten, schön, dass es das gibt, aber brauchen.
Nicht wirklich. Müssen wir ausprobieren. Also ich nutze es vor allem zum Steuern, wenn ich irgendwie die Xbox anschalte, um irgendwas zu machen drauf, und der Controller liegt meistens hinter dem Sofa auf so einem Gestell. Und wenn ich vor dem Sofa stehe, wir haben ein extrem tiefes Sofa und ich da rüberklettern mag, dann steuere ich es halt einfach kurz über das Smartphone oder über das Tablet. Für das nutze ich sie vor allem. Alles andere, die anderen Funktionsumfänge weniger.
Okay.
Aber auf jeden Fall... Die kommt jetzt auch eben für die Xbox One.
Was spielst du denn zurzeit?
Gar nichts. Mit meinen Mädels zwischendurch mal die das lag immer bei, wie heißt die Sports Winter Games Geschichte. Mhm. Und meine Große spielt sehr gerne das Skifahren. Also einfach so, ja, halt mit der Kinect, wo sie sich bewegen muss und alles.
Das heißt, du entsagst voll und ganz den GDR 5?
Ja, voll und ganz.
Okay.
Ich habe den Luxus, ich habe für einen Poughkeepsie-Blog, wo wir eben auch immer wieder die Xbox-Games vorstellen, ich habe einen Gruß an der Stelle, den Sigimann, der testet für uns die ganzen Konsolenspiele, weil, wie gesagt, ich bin nicht der Gamer. Ich mag zwischendurch, ich schaue mir die aktuellen Games auch an, ich spiele die auch ganz kurz mal irgendwie, aber ich bin nicht der Typ, der stundenweise davor sitzen kann. Schon vom Unfall her geht das nicht, aber auch sonst, ich bin nicht der Gamer, definitiv nicht. So ein Casual Gamer, so kleine Geschichten auf dem iPhone, iPad oder eben auch kleine Spiele auf der Xbox, die gehen dann schon eher mal. Aber wenn es da, ja, 2-3 Mal in der Woche ist, dann sind es ganz, ganz viele Male. Wenn es einmal in der Woche ist, ist auch schon viel. Ich nutze die Xbox mehr zum Filme schauen, zum Videoschauen und solche Geschichten.
Okay.
Oder Musikwiedergabe.
Ja, genau, das geht ja angeblich jetzt nicht mehr. Ne?
Weshalb nicht mehr? Was haben Sie gemacht?
Ich habe irgendwie gehört, dass es angeblich in der PS4 nicht mehr so einfach ist, eine CD abzuspielen.
Ah, gut, das digitale, ich höre natürlich über Xbox Music höre ich das Ganze, nicht über CDs. Hm. Die CDs, die habe ich schon lange eingebunkert bei mir und alles digitalisiert.
Ja, gut.
Machst du das noch, Musik über CDs hören?
Ja, also momentan ist es ja so, dass man, wenn man bei Amazon sich MP3 kauft, dann ist es ja meistens so, dass du für 1 Euro oder was oder 2 Euro mehr die CD dazu bekommst. Und dann kauft man das natürlich und verschenkt die halt dann oder so. Ne?
Mhm. Und du hörst sie dann über eine Anlage oder hörst du die über deine PlayStation oder ähnliches?
Nee, also ich bin ja ein Fan von dem Amazon Cloud Player und schaue halt, dass ich alles bei dem Amazon Cloud Player eben kaufen kann. Und ich habe mir da so ein Bluetooth, also beziehungsweise ich habe ja vorhin erzählt, ganz am Anfang, dass ich meinen Gamer-Rechner abgebaut habe und den meinen Neffen geschenkt habe. Und da hatte ich dann noch so ein von Logitech hier eine Soundanlage halt. Ne?
Ah, ja, stimmt, das 2-2-1-System.
Und da habe ich einfach so ein Bluetooth-Adapter mir gekauft, um halt praktisch, wo ich dann Musik hinstreamen kann, und der hat einfach einen Klinkeneingang. Und ja, da sende ich halt dann das Ganze drauf und höre das dann übers Telefon praktisch. Oder steuere das dann übers Telefon und funktioniert ganz gut und es langt mir.
Genau, das habe ich bei dir im Reidinger Podcast gehört. Meine Frage war da zuallererst, weshalb bist du nicht über AirPlay gegangen? Nachher, als ich eben gehört habe, dass du deine alten Boxen so streamingfähig gemacht hast über Bluetooth, war es mir natürlich dann klar.
Ja, das. Vor allem, du bist halt, schau mal, dem AirPlay und so, das ist halt auch wieder, da bist du halt schon wieder an Apple gebunden, sag ich mal. Kommt der Kumpel, der wo jetzt ein Android noch zum Beispiel oder so, hey cool, stream mal, ne? Bam, funktioniert halt nicht.
Ja, da habe ich meinen Arius Bluetooth-Dangle, was ich da draufstecke, wenn solche, oder eben wenn ich von meinem Windows Phone irgendwie Musik streamen möchte, auf die ganzen AirPlay-Geräte, da habe ich so einen kleinen Dongle, den ich draufstecke.
Ja, schau, aber wenn, dann hole ich mir doch ein, was wo alles kann, oder? Also.
Ja. Ja, ich habe einfach Mühe bei uns mit dem Bluetooth-Musik. Das geht ja 10 Meter. Je nachdem, wie die Wände gebaut sind, kommst du nicht ganz so weit. Und bei mir gibt es dann doch mal, dass ich den Raum so verlasse, dass ich zu weit weg bin, dass dann immer Unterbrüche
gibt. Ja, aber du als Herr der Gadgets, sag ich mal, ich meine, du hast ja nicht bloß ein Telefon rumliegen, oder? Da kannst du doch theoretisch mal eins, wo du eigentlich so nicht mehr im Einsatz hast, das kannst du doch eigentlich mal auserküren und sagen, und du bist das Musikabspielgerät.
Genau. Das habe ich mit dem iPad 2 gemacht. Wir haben eins im Büro und eins im Wohnzimmer, das die ganze Musikstreaming und Videostreaming-Geschichte übernimmt. Und das funktioniert, wie gesagt, mit AirPlay sogar eben auch im Keller unten. Hast du dann eben über Bluetooth das Problem, dass es dann nicht ganz so einfach geht. Oder ich kann nicht im Zimmer ganz hinten, wie sagen wir immer so schön, im Südflügel, kann ich da dann nicht via Bluetooth vom Wohnzimmer aus wiedergeben. Das funktioniert leider nicht. Und mit AirPlay geht's, weil über WLAN und ja, halt die größere Reichweite. Aber eben, das ist immer eine Frage, wie man es aufstellt und wo man es überall nutzen möchte. Und wenn du stationär bist, ist Bluetooth eine geniale Lösung. Wie du sagst, ist es eben auch systemunabhängig. Mhm. Es geht mit Android und Windows Phone und was es alles noch gibt, BlackBerry und so weiter. Gibt es sonst noch irgendwas, was du diese Woche mitbekommen hast, neben deinen Ferien?
Ferien.
Ja, dann würde ich doch sagen, beenden wir unsere Folge mit diesen Worten.
Genau.
Und überlassen dich wieder deinen Ferien. Jawohl. Dass du es doch auch noch ein bisschen genießen kannst.
Jo, da bedanke ich mich. Danke, dass ihr auch da seid dürfen.
Wir bedanken uns vielmals. Gerd hat sich ja vorher schon verabschiedet, musste leider raus. Und auch sicherlich von seiner Seite her vielen herzlichen Dank. Jo. Und gerne wieder mal. Also je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Servus, Leute.
Hört mehr Geek Talk.